So, einen wunderschönen guten Morgen auch noch von meiner Seite. Oh, jetzt wäre es fast umgeflogen. Wir brauchen ein größeres Pult, Leid. Aber heute geht's so. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Mein Name ist Jonas Reinöhl, ich bin hier Pastor in Ausbildung und freue mich heute meinen ersten unter den jungen Theologen heißt es Highlight-Gottesdienst, also Pfingsten, Ostern, Weihnachten, meine erste Highlight-Gottesdienst-Predigt halten zu dürfen. Wir haben aktuell eine Predigtreihe mit dem Thema Gemeinschaft. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, schön. Ja, das G ist ein bisschen eizt. Das G geht jetzt, gut. Schön, über das Thema Gemeinschaft. Paul hat letzte Woche gepredigt über das Thema Gemeinschaft. Vor 2 Wochen durfte ich über das Thema Gemeinschaft predigen und wir haben das Thema Gemeinschaft unterteilt in 4 Bereiche. Weiß die noch jemand? Oben, macht mal mit, komm, wir sind so ein träger Haufen heute Morgen, ist ja schlimm. Also oben, zack, innen und jetzt ist das, das hat der Paul nämlich letztes Mal falsch gesagt, mit Familie und Gemeinde und nach außen, okay? Patz, patz. Und über was predige ich an Pfingsten? Vermutlich über oben. Liebe Leute, heute ist was los. Ich will einsteigen mit einem Bibelvers. Ich will an Pfingsten über das Thema predigen, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und einsteigen will ich mit 2. Korinther 13, Vers 14. Und die, die schon mal eine Predigt von mir gehört haben, wissen, dass ich es gut finde, wenn ihr eure Predigten mitbringt, eure Bibeln mitbringt, wenn ihr eure Bibel-App kurz öffnet. Das ist mir ganz wichtig, weil die Bibel ist das Schwert des Geistes. Und wir bringen keine Knarren mit, sondern wir bringen unsere Bibel mit. Es reicht uns an Waffen. Und ich bitte euch jetzt, die die Bibel dabei haben, nehmt sie doch mal kurz raus. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Na. Oben, so jetzt sind wir hier. Genau, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. In 2. Korinther 13, Vers 14 schreibt Paulus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. 13, Vers 14 habe ich gesagt. Also ich muss es echt nur üben mit dieser Ansage von der Bibelstelle. Also 2. Korinther 13, 13. Gibt es hier bei dir 13, 14? Also das können wir abstimmen, bei wem es 13, 14 gibt und bei wem es 13, 13 gibt. Ich kann mir das nur so erklären, zum Hintergrund dieses kleinen Problems. Verschiedene Bibelübersetzungen teilen anders auf. Okay? Für manche, die wo jetzt 13, 13 haben, ihr nehmt bitte 13, 13. Für die, die 13, 14 haben, ihr nehmt 13, 14. Die, wo gar nichts dabei haben, die hören mir zu. Und die, wo jetzt nicht mehr mitkommen, die schalten jetzt wieder ein. Okay? Gut. Also, ich lese es vor. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und, jetzt ist das der wichtige Teil, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Eine Aufgabe, würde ich fast sagen, oder eine Konsequenz, die mit dem Heiligen Geist zusammenhängt, ist, dass Gemeinschaft entsteht dort, wo der Heilige Geist Raum bekommt. Gemeinschaft im Sinne Gottes, Gemeinschaft im Sinne des Evangeliums und der Liebe. Und wenn das die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dann ist die Konsequenz für Gemeinschaft ganz klar, dass wir diesen Geist in unseren Gemeinden brauchen. Jetzt ist es nur so, ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt, wir haben manchmal ein Problem mit dem Heiligen Geist. Ich selber hatte aufgrund von meinen Problemen schon aufgrund von meiner Prägung Probleme mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir, ihr kennt es bestimmt auch, vielleicht aus der Verwandtschaft, jetzt mal so ohne Vorwurf, wenn man Probleme mit einer Person hat, mit seiner Schwiegermutter, oder ich habe eine tolle Schwiegermutter, aber es gibt ja dieses Vorurteil, oder mit seinem Schwager, weil der denkt irgendwie, ich bin nicht der Richtige für seine Schwester oder so, das ist bei uns nicht der Fall. Aber dann kommt man so zusammen an Weihnachten oder an einem Geburtstag und man setzt sich gegenüber und irgendwie entsteht keine richtige Gemeinschaft, weil man ein Problem miteinander hat. Dieses Problem kommt oft nicht auf den Tisch, aber irgendwie fühlt sich's komisch an. Und wenn wir aufgrund von verschiedenen Dingen ein Problem oder Vorurteile gegenüber dem Heiligen Geist haben, dann können wir, die logische Konsequenz daraus, keine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, dann kann die Gemeinschaft des Geistes nicht unter uns sein. Und was passiert dann? Die ganze Rechnung des Segens von Paulus geht nicht auf. Und ich möchte heute über drei Vorurteile gegenüber des Heiligen Geistes sprechen. Drei meiner Meinung nach geläufige Vorurteile, die für die Entwicklung innerhalb einer Gemeinde und die Beziehung zum Heiligen Geist extrem gefährlich und hinderlich sein können. Ich traue mich deshalb an diese drei Vorurteile heran, weil ich diese drei Vorurteile in meinem eigenen Leben selber aufgrund von meiner Prägung auch hatte. Ich möchte hier niemand einen Vorwurf machen, ist mir ganz wichtig. Aber allein das Wort Geist hat ja schon so seine Vorurteile. An was denken denn Menschen, die nicht christlich sozialisiert sind, wenn sie das Wort Geist hören? Schaltet mal euren frommen Modus kurz aus. Und denkt mal an das Wort Geist. Da fängt das Problem ja an. Ich denke daran an so ein, kennt ihr das, mit so ein Leintuch über den Kopf geworfen? Oder genau so ein Gespenst oder wirklich ein Geist im Sinne von Poltergeist. Und da fängt ja das Problem des Geistes schon an, dass wir diesen Geist gar nicht greifen können. Und mir war der Heilige Geist suspekt und die Leute, die ihn beworben haben, mindestens genauso. Mir hat es an gesunder Lehre über den Heiligen Geist gefehlt und mir fehlte es an Vorbildern, die den Umgang mit dem Heiligen Geist, das Leben durch den Heiligen Geist, auf eine gesunde, mir vorbildhafte Art und Weise leben konnten. Entweder habe ich erlebt, dass es Menschen gab, die so ausgeflippt sind, dass ich aufgrund dessen, was da passiert ist, schon gesagt habe, okay, wenn das ist, dann lass mich in Ruhe. Oder es gab Leute, die ihn verteufelt haben, gesagt haben, oh, das, man kann nie wissen, ob das von Gott kommt oder von unten. Und diese Vorurteile konnte ich dann irgendwann, Gott sei Dank, überwinden. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich mich intensiv mit dem Thema des Heiligen Geistes auseinandersetzen musste und auch durfte. Und ich bin heute, würde ich sagen, einer der größten Fans des Heiligen Geistes und kann mit Stolz sagen, dass sich mein Glaubensleben von einem, wie soll ich sagen, von einer Theologie in meinem Kopf zu einem Abenteuer in meinem Leben gewandelt hat. Und deswegen ist es mir heute ein großes Anliegen, diese drei Vorurteile, die ich in meinem eigenen Leben auch hatte, aus dem Weg zu räumen. Damit wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen können, was denn der Heilige Geist eigentlich genau ist, habe ich euch ein Video mitgebracht. Ich bitte den Lichtmann kurz ein bisschen das Licht auszumachen und das schauen wir uns gemeinsam an. Gut, bitte wieder Licht. Jetzt wissen wir ja, was der Heilige Geist tut und Spätestens jetzt wird es ganz, ganz klar, dass wir dringend eine gesunde Beziehung zu dem Heiligen Geist brauchen. Die drei Vorurteile, die ich behandeln will, ich lese kurz zusammen vor. Vorurteil 1, wir brauchen den Heiligen Geist nicht, wir haben doch Jesus. Vorurteil 2, der Heilige Geist wirkt heute nicht mehr durch uns, weil wir die Bibel haben, er offenbart uns nur die Bibel. Und Vorurteil 3, die körperlichen und seelischen Auswirkungen, die man dem Heiligen Geist zusagt, sind nicht biblisch und deshalb gefährlich. Das sind die drei Vorurteile, die ich heute mal näher betrachten will. Wie gesagt, ich will niemand unterstellen, dass er das glaubt, aber für diejenigen, die sowas glauben oder noch nie tiefer darüber nachgedacht haben, möchte ich heute durch diese Predigt Sicherheit herstellen. Sicherheit und ein Vertrauen in den Heiligen Geist. Punkt 1, beziehungsweise Vorurteil 1, wir brauchen den Heiligen Geist nicht, wir haben doch Jesus. So nach dem Motto, so habe ich das mal gehört, wir sind erlöst durch Jesus, wir können mit Gott in Beziehung leben. So wie wenn ihr ein Auto kaufen würdet und Jesus wäre die Basisvariante und die Sonderausstattung wäre dann quasi der Heilige Geist. Es ist optional zubuchbar, du musst mehr dafür tun, mehr Risiken eingehen, mehr beten. Und ich kann mir vorstellen, woher diese Vorurteile kommen, aber ich kann es mir nicht mit der Bibel erklären. Allein schon deshalb, weil wir Jesus als Vorbild in unserem Leben haben. Und wenn wir sagen, wir brauchen die Bibel nicht, wir haben Jesus, orientieren wir uns an Jesus. Und Jesus selbst hatte es bitter nötig, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Das lesen wir unter anderem im Lukas-Evangelium 3, Vers 22. Und der Heilige Geist, wir haben es auch vorher gesehen, in leiblicher Gestalt, wie eine Taube, stieg auf ihn herab. Wie eine Taube stieg auf ihn herab. Und wenn Jesus es nötig hatte, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden und uns seinen Auftrag gibt, die Welt zu Jüngern zu machen, dann haben wir es mindestens genauso nötig, mit diesem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Ich will auch noch dazu sagen, dass es zwei ganz unterschiedliche Rollen auch gibt. Der Heilige Geist hat eine andere Rolle als Jesus selbst. Und das sagt Jesus selbst in Johannes 14. Ich hoffe, die Bibelstelle stimmt jetzt. Klar stimmt die. Wenn er über die Sendung des Beistands spricht. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ich lese 14, Vers 15. Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen Beistand geben, dass er bei euch sei. Es kommt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sehen, noch ihn erkennt. Oder bei 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wenn wir zum Beispiel dann in Markus 16 lesen, nachdem Jesus die Jünger angehaucht hat, oder davor, ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, ist aber nicht so schlimm, weil er was über sie ausspricht. Er spricht aus, er gibt ihnen den Auftrag in der Aussendung, geht hin in die Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Und dann kommt, wer ungläubig wird, wird verdammt werden. Und dann diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Sie werden Tödliches trinken. Es wird ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen. Und sie werden sich wohlbefinden. Das bedeutet, wir können nur in Verbindung mit dem Heiligen Geist den Auftrag erfüllen, den uns Jesus gegeben hat. Ohne funktioniert nicht. Corrie ten Boom hat das mal folgendermaßen bildlich gezeigt. Wir sind der Handschuh und der Heilige Geist ist die Hand. Und wenn wir auf dieser Erde den Auftrag Gottes ausfüllen sollen, dann funktioniert das nur so. Die Menschen sehen uns, aber das, was wirklich wirken soll und auch wirken kann, ist der Heilige Geist. Das heißt, das erste Vorurteil wäre somit, wie sagt man da, bastet ist auf Englisch, wie heißt denn das auf Deutsch? Vorurteile widerlegt. Dankeschön. Ja, ich habe es akustisch. Widerlegt. Wir können den Heiligen Geist unmöglich gegen Jesus ausspielen. Habe ich da ein Amen? Amen. Oh. Geist Gottes gibt Energie heute. Das zweite Vorurteil. Der Heilige Geist wirkt heute nicht mehr durch uns, weil wir die Bibel haben. Er offenbart uns nur die Bibel. Dieses Vorurteil stützt sich auf 1. Korinther 13, Vers 8, für die, die mitlesen wollen, 1. Korinther 13, Vers 8, wo Paulus sagt, die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören, das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Und auf diese Stelle stützt sich dieses Vorurteil, dass dann auch, zum Beispiel fällt es mir ein, im Glaubensbekenntnis ja steht, der Geist der Wahrheit, wo viele daraus dann Rückschlüsse ziehen, zu sagen, ja, der Geist Gottes hat nur die Aufgabe, uns die Bibel zu erklären und alles andere hat sich erledigt, hat Paulus damals schon gesagt. Aber wenn wir diese Stelle nehmen, um dieses Vorurteil dieses Vorurteil zu bestärken, dann wäre das, wie sagt meine Dozenten sagen, aus dem Zusammenhang gerissen, einer Bibelstelle oder umgangssprachlich theologischer Bibelschamanismus. Also wir können nicht einfach nur irgendwas nehmen und dann damit rumwerfen. Und wenn wir den Kontext des Korintherbriefs anschauen, die Korinther waren eine Gemeinde, die erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Eine Gemeinde, die sehr, sehr gesegnet war mit Geistesgaben. Da gab es Heilungen, prophetische Rede. Und durch diese übernatürlichen Erlebnisse war die Gemeinde in Korinth sehr überheblich. Sie haben sich was darauf eingebildet, auf ihre Gnadengaben. Und was Paulus sagt, ist, dass er sagt, liebe Leute, hört zu, wenn Jesus wiederkommt, das können wir lesen, wenn wir dann im 1. Korinther 13, Vers 9 lesen, dann werden diese Gnadengaben, die ihr habt, auf die ihr euch so viel einbildet, hinfällig. Aber was bleiben wird, ist die Liebe. Jesus kam nicht auf diese Welt, damit ihr eine Show machen könnt und euch toll fühlt mit euren Gnadengaben, die euch der Geist eingibt. Ihr sollt die Menschen um euch herum lieben und mit den Gnadengaben die Liebe Gottes, die Wiederherstellung, die Prophetie, die Wahrheit über den Menschen auszusprechen, diese Liebe sollt ihr weitergeben. Ihr sollt euch nicht überheben aufgrund, dass ihr heilig seid oder was Besseres. Ihr sollt euch demütigen. Und deshalb sagt er ihnen, wenn Jesus wiederkommt, in 13, Vers 9, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur ein Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Das bedeutet, wenn Jesus wiederkommt, braucht ihr diese Gnadengaben nicht. Dann habt lieber die Menschen um euch lieb. Hattet lieber ein Leben in Liebe, anstatt ein Leben in Überheblichkeit, indem ihr die Gaben missbraucht habt. Wenn Gott uns Gaben gibt, dann sind wir dafür verantwortlich, diese Gaben zu verwalten. Und am Ende unseres Lebens wird sich herausstellen, ob wir sie treu verwaltet haben oder schlecht verwaltet. Und es war Paulus ein Anliegen, dass diese Gnadengaben in der Gemeinde in Korinth zum Segen werden, als Beweis der Liebe Gottes verwendet werden und nicht als Symbol der Überheblichkeit, der Trennung und der Arroganz. Und auf eine andere Stelle kann sich dieses Vorurteil gar nicht stützen. Dieses Vorurteil kann sich darauf stützen, dass wir Dinge nicht erleben. Dass wir kraftlose Kirchen in Deutschland haben. Darauf kann sich dieses Vorurteil stützen. Aber nicht auf der Bibel. Wir können dem Geist Gottes nicht einfach irgendwelche Dinge absprechen, nur weil wir sie nicht erleben. Wir sollten lieber darum beten, dass wir die Dinge erleben, die wir in der Bibel lesen, anstatt uns irgendwelche krumme Theologien auszudenken, damit das erklärt wird, was wir nicht erleben. Wir wandeln übrigens im Glauben und nicht im Schauen. Das, was wir glauben, werden wir schauen. Nicht, dass wir schauen, werden wir glauben. Und wir brauchen auf dieser Welt das Wirken des Heiligen Geistes, seine Gaben, seine Kraft, seine Freude und seine Freiheit. Und all die Dinge, die er sonst noch Gutes für uns hat. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes erst mehr als ein Übersetzer. So, und jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Aussage. Das Beste für den Schluss aufgehoben. Die körperlichen und seelischen Auswirkungen, müssen wir mal gucken, warum das so abgeschnitten ist, die man dem Heiligen Geist zusagt, sind nicht biblisch und deshalb gefährlich. Also, es gibt eine, wie soll man sagen, in den letzten 100 Jahren eine Bewegung, die Pfingstbewegung, die sich radikal dem Heiligen Geist gegenüber geöffnet hat, die von einem zweiten Pfingsten reden. Und innerhalb von diesen Bewegungen kommt es immer wieder zu Erscheinungen, also zu körperlichen Auswirkungen in den Gottesdiensten, dass Menschen anfangen zu zittern oder mit dem Kopf so wackeln. Es gibt Menschen, die unter der Kraft Gottes zusammensacken. Es gibt Menschen, die laut anfangen zu lachen, Menschen, die laut anfangen zu weinen und ein Gefühl der Unordnung herrscht manchmal in diesen Versammlungen. Und das hat natürlich auch zu Kritik geführt. Aber die Kritik an diesen, auch innerhalb von unserer Gemeinde war, dass schon ein Dialog darüber oder wird immer noch ein Dialog darüber geführt. Und diese Kritik an diesen Dingen, die ist aber nichts Neues. Im Jahr 1909 trafen sich 56 Vertreter der pietistischen Gemeinschaftsbewegung in Berlin. Und diese 56 Brüder haben die Berliner Erklärung verfasst. Und diese Berliner Erklärung im Hospiz St. Michael war eine Resolution, in der sich die pietistische Gemeinschaftsbewegung von der entstehenden Pfingstbewegung distanziert hat. Diese Erklärung war auch der krasseste Widerstand, den die Pfingstbewegung aus christlichen Kreisen jemals erlebt hat. Und ich möchte hier nicht jetzt damit sagen, dass alles, was in dieser Pfingstbewegung auch passiert ist, dass ich das alles gutheißen will. Die haben genauso ihre Fehler wie die Landeskirche und die Baptisten und auch wir in unserer Gemeinde. Was ich aber herausarbeiten will, ist dieser Widerstand gegenüber einer Bewegung, die sich radikal dem Wirken des Heiligen Geistes geöffnet hat. Ich will jetzt nicht die ganze Berliner Erklärung vorlesen, aber ich möchte einige Dinge rausarbeiten und ihr werdet dann merken, worum es mir geht. Ich lese jetzt den B-Teil und den D-Teil der Berliner Erklärung. Die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. Es wirken in ihr Dämonen, welche vom Satan mit List geleitet Lüge und Wahrheit vernehmen und die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogenannten Geistesbegabten nachträglich als besessen erwiesen. Der Geist in dieser Bewegung bringt geistige und körperliche Machtwirkungen hervor, dennoch ist er ein falscher Geist. Er hat sich als solcher entlarvt, die hässlichen Erscheinungen wie Hinstürzen, Gesichtszuckungen, Zittern, Schreien, widerliches lautes Lachen treten auch diesmal in Versammlungen auf. Wir lassen dahingestellt, wie viel davon dämonisch, wie viel hysterisch oder seelisch ist. Gott gewirkt sind solche Dinge aber nicht. Das ist die Aussage von 56 pietistischen Christen gegenüber der Pfingstbewegung 1909 in Berlin. Was mir auffiel, ist, dass es hier um Auswirkungen geht. Es geht hier darum, wie etwas aussieht. Es geht darum, dass Menschen lachen, dass Menschen umfallen, dass Menschen zittern. Es geht hier nicht um ein theologisches Statement. Da haben sie auch was darüber, das kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber diese Verurteilung dieser Dinge wird hier ganz, ganz krass hervorgehoben. Diese Vorurteile gegenüber den Dingen, die dort passieren. Was ich so spannend finde, ist, dass es diese scheinbare Unordnung und diese Kontrolllosigkeit ist, die hier verdammt wird. Und was ich auch total spannend finde, wenn das 1909 war, was war denn 30 Jahre später? Gut, 39, ja. Beziehungsweise was war in der Zeit danach? Was kam da? Da kam jemand, der gesagt hat, ich bringe Ordnung in dieses Land. Ich bringe Struktur in dieses Land. Ich bringe Freiheit in dieses Land und ich bringe Arbeit in dieses Land. Und denjenigen hat die pietistische Gemeindebewegung entweder still geduldet oder sogar gefördert. Anscheinend fehlte es an Kraft und an Weisheit, um die Taten von Hitler im Licht Gottes zu sehen. Ob das jetzt eine krasse Auswirkung war von der Berliner Erklärung, kann ich euch nicht sagen, will ich euch nicht sagen. Ich finde es nur spannend, dass genau diese Ordnung, nach denen sich diese 56 Brüder eigentlich gesehnt haben, und ich will auch nicht sagen, dass sich alles gut heißt, nochmal, was in dieser Pfingstbewegung auch passiert ist, aber diese Ordnung, nach der sie sich gesehnt hat, hat die Kirche nachhaltig befleckt durch ihre Zusammenarbeit mit den Nazis im Dritten Reich. Auch die Kirchen, die gerade verboten wurden, darunter waren viele, viele pfingstliche Gemeinden, die in Deutschland dann verboten wurden. Also, wie gehen wir damit um, wenn Menschen im Gottesdienst anfangen, in den christlichen Kreisen, sagt man ja, zu manifestieren? Wenn Menschen anfangen laut zu lachen, wenn Menschen vielleicht anfangen zu zucken, zu wackeln, zu schreien oder wenn jemand zusammensackt. Ja, wie gehen wir damit um? Die Sachen sollen übrigens keine Angst jetzt machen. Es ist ein sehr heikles Thema. Ich habe auch heute Nacht nicht so gut geschlafen, weil ich über so ein heikles Thema rede. Aber ich liebe die Herausforderung. Es gibt zwei Möglichkeiten, was diese körperlichen Auswirkungen sein können. Entweder sie sind vom Heiligen Geist oder es sind parapsychologische Phänomene. Also Phänomene, die aufgrund von atmosphärischen Umständen selber herauf, wie sagt man, nicht beschwört werden, sondern es ist ja dann psychologisch, wir sind ja nicht nur einfach nur Kopfmenschen. Aber entweder ist es vom Heiligen Geist oder es ist ein parapsychologisches Phänomen. Es gibt Menschen, die sensibler auf atmosphärische Dinge reagieren wie andere. Es gibt Menschen, die sensibler auf den Heiligen Geist reagieren als andere. Es gibt Menschen, die hochsensibel sind zum Beispiel, die setzen sich neben jemand anders und die spüren, wie es dem geht. Und dass solche Menschen, die schnell Dinge spüren, dann auch körperlich reagieren, das ist für die Medizin und für die Biologie überhaupt nichts Neues. Und wenn wir nicht nur Seele und Leib sind, sondern Seele, Geist und Körper und sich das miteinander vereint, dann kann es dazu kommen, dass entweder die Seele oder der Geist oder der Körper entweder auf die Seele oder den Geist reagiert. Und das Schwierige an den Dingen ist, dass man das vielleicht nicht im ersten Moment unterscheiden kann. Ich bin davon überzeugt, dass diese Phänomene ja nicht das Problem sind, sondern das Problem ist unsere Angst und unsere Unsicherheit vor diesen Dingen, die passieren. Und ich kann es nachvollziehen, dass Kontrolllosigkeit auch Angst hervorbringen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass die Bibel aber viel, viel mehr kennt, als wir in unseren Gottesdiensten kultivieren. Ich will auch ganz klar noch mal sagen, dass ich kein Chaos rechtfertigen will mit den Aussagen, die ich jetzt treffe. Ich bin absolut von einer gewissen Ordnung im Gottesdienst überzeugt und ich lebe auch für eine gute Gottesdienstkultur. Aber ich will euch jetzt ein paar Ausschnitte aus der Bibel oder genau vorlesen, wo ich meine, diese Dinge würden uns, absolut biblische Dinge, in unseren Gottesdiensten, wenn das passieren würde, total durcheinander bringen. Unsere deutsche Kultur ist nicht die biblische Kultur. Wir müssen uns damit abfinden, dass Gott kein Deutscher ist. Ich will mich übrigens auch bei diesen Phänomenen ganz klar von jeglicher Sensationslust distanzieren, die mit solchen Dingen einhergeht. Es gibt viele Menschen, die denken, sie sind jetzt hier der große Heilige, wenn jemand unter ihren Gebeten anfängt zu zucken. Es gibt Menschen, die wollen das unbedingt erleben. Das halte ich für absolut, für einfach nicht ja, biblisch. Das ist für mich Sensationslust. Ich bin für Ordnung im Gottesdienst, aber genauso bin ich für eine Freiheit des Heiligen Geistes im Gottesdienst, die nur er schenken kann. Okay? Der Toni Kalajibetta hat mal zu mir gesagt, Jonas, es ist Ordnung in Freiheit und Freiheit in Ordnung. Es ist Ordnung in Freiheit und Freiheit in Ordnung. So, jetzt zu den Beispielen. Ein Beispiel zum Beispiel. Mein erstes Beispiel, Genesis 15, 16. Abraham, damals war er noch Abraham, beim Bundesschluss mit Gott, zerteilt Tiere und auf einmal, als ein Ofen kam, fliegt Abraham um, fällt in einen tiefen Schlaf, Finsternis kommt über ihn, steht in der Bibel, und er kann sich nicht mehr bewegen und Gott schließt den Bund mit ihm. Abraham kippt um, fällt in einen tiefen Schlaf, kann sich nicht mehr bewegen, umhüllt von Finsternis, absolut biblisch. Zweites Beispiel, David tanzt überschwänglich halbnackt vor der Bundeslade. David als König holt die Bundeslade und tanzt vor der Bundeslade mit so einem Lendenschutz, also in der Unterhose. Und er tanzt nicht nur irgendwie halt so, sondern er springt, freut sich, haut vielleicht auf das Tambourin. Wenn das hier jemand machen würde in unserem Gottesdienst, ich sag's euch, zu lesen 2. Samuel 6, 14 bis 22. Und übrigens, die Frau von Samuel, die hat ihn das wissen lassen, dass sie das nicht gut fand. Die ist hingegangen und hat gesagt, hey, was war denn das? Du bist voll peinlich. Und was ist passiert? Sie blieb ihr Leben lang kinderlos. Gott hat das nicht unterstützt. Anscheinend hat es ihm gestunken, was sie gesagt hat. Dritter Fall. Saul prophezeit oberkörperfrei und bricht unter der Kraft Gottes zusammen. Saul jagt David. David flieht zu Samuel in diese Prophetenstadt und jetzt schickt Saul Botschafter zu Samuel in dieses Prophetendorf und jeder Botschafter, der da reingeht, wird verzückt im Heiligen Geist. Das heißt, diese geistliche Aura führt dazu, dass die Leute da reinlaufen, wollen eigentlich diese Botschaft überbringen und fangen an zu weissagen und zu zucken, so dass sie gar nicht an Samuel rankommen, gehen zurück zu Saul und sagen, Saul, das funktioniert nicht, wir kommen nicht an ihn ran. Irgendwann stinkt Saul geht selber da rein, kommt irgendwie vor Samuel, bricht unter der Kraft Gottes vor Samuel zusammen und prophezeit und zuckt einen ganzen Tag und eine Nacht. In der Nacht und dem Tag geht David ganz entspannt vor seinem Verfolger davon. Biblische Geschichte. Verzückt sein steht sogar als Übersetzung. Viertens, Daniel bricht zusammen, als er die prophetische Erscheinung hat. Wer das Buch Daniel liest, es gibt eine Geschichte bei Daniel, wo Daniel aufgrund der Kraft einfach nicht mehr kann. Der fliegt um. Zu viel Gegenwart, zu viel Gott, Daniel klappt zusammen. Fünfte, Petrus, übrigens eine Schlüsselstelle für uns als Gemeinde der Nationen. Petrus hat eine Verzückung in der Bibel, in Apostelgeschichte 10 steht eine Ekstase, indem er von Gott dieses Bild empfängt, wo diese unreinen Tiere kommen. Und diese Verzückung führt dazu, dass die Heidenmission einen Durchbruch bekommt. Ohne diese Verzückung säßen wir heute nicht hier, mit großer Wahrscheinlichkeit. Das war ein Durchbruch durch was? Durch eine Ekstase. Eine Ekstase heißt, dass dein Geist aus deinem Körper rausgeht und sich irgendwo neben dich stellt und du nicht mehr auf die Dinge reagieren kannst, die du tust. Und das sind Dinge, die im Neuen Testament stehen, in der Apostelgeschichte, absolut biblisch. Hört sich total crazy an, ich weiß, aber ich muss mich halt an der Bibel orientieren und nicht an dem, was unsere Kultur sagt. Oder sechstens in der Offenbarung, wo Johannes, Offenbarung 1, Vers 17, wo Johannes die Offenbarung empfängt, da sieht er vermutlich Jesus, das legen manche anders aus, er sieht ihn und dann steht in der Offenbarung, und ich fiel um wie tot, war zu viel für ihn. Ja? Oder die Worte auch wie für Lobpreis und Anbetung. Lobpreis und Anbetung wurde in der Bibel übrigens ziemlich schwierig übersetzt. Es gibt 7 unterschiedliche Wörter für Lobpreis und 7 unterschiedliche Wörter für Anbetung, die alle, wie wenn ihr hallo, ich grüße dich, übersetzen würdet mit, im Englischen mit hi oder hello. Okay? Es gibt einfach unterschiedliche Bedeutungen, zum Beispiel halal, nicht das halal Fleisch, sondern das halal Hebräisch. Lauthals vor Freude sich jemandem rühmen. Heute Morgen haben wir Lobpreis gemacht. Holy Spirit, you are... Ist total gut, aber das ist nicht halal. Halal wäre... Yeah, Holy Spirit! Woo! Das wäre halal, jetzt nur mal zum Anfassen. Ja, was würdet ihr denn denken, wenn da vorne die Ältesten und der Günne hier halal machen würden im Lobpreis, hä? Oder Yada heißt im Dank die Hände ausstrecken. Als ich in diese Gemeinde kam, dachte ich, oh meine Güte, die sind ja alle verrückt. Die winken alle der Bühne. Aber dieser biblische Hintergrund, dass es ein Zeichen für Lobpreis und Anbetung ist, im Dank die Hände ausstrecken zu Gott und sagen, ich danke dir, Herr, diesen Hintergrund hatte ich nicht. Oder Barak vor Gott knien und ihn preisen. Wenn wir hier auf die Knie gehen, so, das ist Barak, ist absolut biblisch, ich preise dich, Herr, ich bin auf meinen Knien, ich sage, du bist höher als ich. Ich kann vor jedem Menschen stehen, wenn ich vor Gott knien kann. Oder proskuneo, sich verbeugen und den Boden küssen. Unser Hausmeister, der hätte gern so eine Putzmaschine, hat er mir erzählt. Wer unter dem Punkt, dass wir hier vielleicht einen biblischen Lobpreis auf die Reihe bekommen, und dann proskuneo machen, vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, das hat man vielleicht noch nachher mit dem Spiritusreiniger drüber. Ja, dass jemand Herpes kriegt, wenn er nachher irgendwo... So. Also, das bedeutet, wir kennen, die Bibel kennt viel mehr als das, was wir hier in unseren ordentlichen deutschen Gottesdiensten so kultivieren. Und ich habe es vorher schon gesagt, wir müssen uns damit abfinden, dass Gott kein Deutscher ist. Nicht Gott muss sich in unsere Ordnung anpassen, sondern wir müssen uns an Gottes Ordnungen anpassen. So schwer uns das vielleicht als Deutscher auch so fällt. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das nächste Video jetzt zeige, aber ich will jetzt schon mal von vornherein um Vergebung bitten für diejenigen, die das jetzt blasphemisch oder komisch finden. Aber wenn Gott auch durch Esel sprechen kann, dann kann er auch durch Comedians sprechen. Und ein Comedian hat mal in dieser Debatte, wo es quasi um Pegida ging, also die Hüter des christlichen Abendlandes, hat er gesagt, sag mal Leute, mit euch hätte es doch gar nicht funktioniert, mit euch Leute. Ihr Deutschen, ihr seid so in eurer Kultur, dass es relativ schwierig ist. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie hier Blödsinn von der Bühne zeigen, aber mir geht es um diese Aussage, die er nochmal ganz gut rausarbeitet. Und die nächste, das sind jetzt, glaube ich, 3 Minuten. Ich bitte darum, dass das Licht nochmal kurz, Anthony, danke Bruder. Schaut es euch an, regt euch nicht auf. Genau, also ich verstehe auf jeden Fall jeden, der, wo das jetzt unpassend fand, will mich nochmal entschuldigen an dieser Stelle, weil ich habe es abgewägt. Aber was deutlich rauskommt, ist einfach, dass wir aufpassen müssen, dass wir... Lacht ruhig nochmal kurz. Dass wir eine Gemeinde werden, die dem Reich Gottes entspricht und kein Reich Gottes, das unsere Gemeinde entspricht, verlangen. Versteht ihr? Und wie gesagt, ich verstehe ja auch jeden, der diese Dinge komisch findet, der da Angst davor hat. Ich bin auch davon überfordert, wenn ich für ein Bet anfange zu zucken oder zu lachen oder zu heulen. Also das ist ja auch in Ordnung. Nur würde ich vorschlagen, dass wir auf die Frucht schauen von solchen Ereignissen. Dass wir auf die Frucht schauen und dass wir sagen, okay, du hast jetzt lauthals gelacht, kannst du mir erklären, was das für dich jetzt so gebracht hat? Ja, ich hatte schwere Depressionen seit 10 Jahren und Gott hat mich geheilt und es kam alles raus. Ja, Amen. Und wenn dann jemand sagt, du, ich muss einfach anfangen mit Lachen, ich weiß auch nicht, was jetzt passiert ist. Ja, was soll ich denn dann sagen? Geh nächstes Mal raus zum Lachen. Sind ja hier keine Comedy-Club oder geh in den Keller zum Lachen. Genau, da hört dich keiner. So willst du zu der Freude des Heiligen Geistes. Friede, Freude und Gerechtigkeit war es, gell? Ich bin trotzdem natürlich dafür, dass wir gewisse Dinge prüfen, dass wir eine Ordnung halten. Aber der Geist Gottes selbst stattet uns aus mit der Gabe der Unterscheidung. Wieso sagen hier eigentlich nur die Frauen Amen und nicht die Männer? Yes, girls! Der Geist Gottes selbst stattet uns aus mit der Gabe der Unterscheidung. Und dann sollten wir diese Geistesgabe nutzen, um das Geistliche zu definieren oder zu unterscheiden. Und nicht unsere kulturell bedingten Gefühle, wenn uns was halt jetzt nicht passt und ich mich unwohl fühle. Liebe Leute, Gott, wenn wir unsere Gefühle als Gradmesser nehmen, um Wahrheit zu definieren, dann sieht es wirklich, wirklich dunkel aus für uns. Ja, das können wir nicht machen. Wie gesagt, ich habe totales Verständnis für die Leute, die sich darum bemühen. Ich will auch hier darauf hinweisen, dass ich in meinem Blog jonasreinhold.de eine kurze Auflistung von ein paar Büchern und einem Internetartikel bereitgestellt habe, um dieses Phänomen einfach nochmal zu betrachten oder überhaupt generell über den Heiligen Geist die 3 Punkte nochmal, wer da tiefer gehen will. Und für diejenigen, die sich fürchten und damit jetzt ein Problem haben, zu denen will ich sagen, für mich war die Stelle in Lukas 11, 13 nochmal total wertvoll. Ihr Menschen seid böse, trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel eher wird der Vater vom Himmel her denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Euer Vater im Himmel, euer guter Vater im Himmel, unser guter Vater im Himmel gibt uns seinen Heiligen Geist, damit wir auf dieser Erde sein Reich bauen können. Und wenn dieser Heilige Geist zu Auswirkungen führt, weil wir Körper, Geist und Seele sind und es deshalb miteinander manchmal zu Auswirkungen und Spannungen kommt, dann will ich uns ermutigen, dass wir nicht richten, dass wir nicht glotzen, dass wir beten und miteinander reden und nicht übereinander. Dass wir auf die Frucht schauen, und nicht auf unser Verlangen nach Tradition und Ordnung. Wir müssen, und ich freue mich, dass wir eine Gemeinde sein wollen, die dem Reich Gottes entspricht und kein Reich Gottes, das unserer Gemeinde entspricht. Und wie der Janis vorher auch gesagt hat, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Dort, wo er nicht eingeladen wird, dort bleibt er nicht. Ich will noch ganz kurz nochmal die Punkte durchgehen. Als Zusammenfassung, Punkt 1 war, wir brauchen den Heiligen Geist nicht, wir haben doch Jesus. Die Antwort darauf war, der Heilige Geist kam durch Jesus zu uns. Wir brauchen beide dringend, wir können sie nicht gegeneinander ausspielen. Punkt 2 war, ist echt schwierig mit dem Mikro hier. Der Heilige Geist wirkt heute nicht mehr durch uns, weil wir die Bibel haben. Er offenbart nur die Bibel. Der Heilige Geist wirkt auch noch heute unter uns, war die Antwort. Da war das mit dem Handschuh. Wir brauchen sein Wirken, seine Kraft und seine Freude dringend. Der dritte Punkt war, die körperlichen und seelischen Auswirkungen, die man dem Heiligen Geist so sagt, sind nicht biblisch und deshalb gefährlich. Da war die Antwort, nur weil wir denken, dass es nicht passt, heißt noch lange nicht, dass Gott denkt, dass es nicht passt. Wir brauchen eine Gemeinde, die dem Reich Gottes entspricht und kein Reich Gottes, das unserer Gemeinde oder unserem Verständnis von Gemeinde entspricht. Da gibt es so ein englisches Wort, don't put God in a box. Also steck Gott nicht in eine Schublade. Dafür ist er nicht klein genug. Abschließend will ich mit den Worten, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Lobpreisteam darf jetzt nach vorne kommen, oder? Oder die Biene, ja. Komm mal vor, wir beten noch kurz. Dann könnt ihr noch ein bisschen Instrumentalmusik machen, dann können wir das setzen lassen. Steht doch auf zum Gebeten.